NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen zu unserer Sendung mit diesen Themen im Überblick. Ermittlungen nach Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt. Neue Erkenntnisse der Bundesanwaltschaft. Politische Debatte um die Sicherheit und eventuelle Reform der Behörden. Dies ist auch Thema der CSU-Klausurtagung im Kloster Seon und Anlass unseres heutigen Kommentars. Wir schauen natürlich auch auf das Wetter. Schnee und ein Sturmtief machen insbesondere auch norddeutschen Küsten zu schaffen. Hatte der Täter, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübte, Unterstützer und gab es sogar weitere Tatbeteiligte? Das sind Fragen, die sich im Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe nun stellen. Heute wurden dazu weitere Details veröffentlicht. Es ging um vorläufige Festnahmen und Durchsuchungen in Berlin, die Tatwaffe und den Fluchtweg am Ries, der in Mailand gestoppt und von der Polizei erschossen wurde. Aus Karlsruhe, Max Bauer.
Im Moment konzentrieren sich die Ermittlungen auf einen 26-jährigen Tunesier. Er soll den mutmaßlichen Attentäter Anis Amri seit Ende 2015 gekannt haben. Die Ermittler haben herausgefunden, dass sich der Tunesier mit Amri kurz vor dem Attentat getroffen hatte, so die Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft Frauke Köhler.
Wir haben im Rahmen unserer Ermittlungen rekonstruiert, dass sich die beiden am Vorabend des Anschlagstages in einem Restaurant in Berlin Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen, getroffen haben, miteinander gegessen haben und sich dabei sehr intensiv unterhalten haben.
Daraus ergebe sich der Verdacht, dass der Tunesier in den Anschlag mit eingebunden war, zumindest von den Anschlagsplänen gewusst habe. Dies konnte die Bundesanwaltschaft ihm allerdings bislang nicht nachweisen. Aus diesem Grund habe ihre Behörde bisher auch keinen Haftbefehl beantragt, so Pressesprecherin Köhler.
Er ist aber gleichwohl gestern Abend noch vorläufig festgenommen worden, und zwar in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Berlin. Er ist dort in Berlin heute auch dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der den Vollzug von Untersuchungshaft angeordnet hat.
Dem 26-Jährigen wird, völlig unabhängig vom Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, Sozialhilfebetrug vorgeworfen. Aus diesem Grund war er festgenommen worden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wird ihre Ermittlungen gegen ihn weiterführen. Gestern hatten Polizeibeamte eine Flüchtlingsunterkunft in Berlin durchsucht, in der sich der 26-jährige Tunesier aufgehalten hatte. Dabei wurden Kommunikationsmittel beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden. Die Bundesanwaltschaft ist sich mittlerweile ziemlich sicher, dass Anis Amri der Täter des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist. Es gibt weitere Indizien, die klar dafür sprechen. Amri hatte in Mailand kurz vor seinem Tod mit einer Pistole auf einen Polizisten geschossen. Mit dieser Pistole sei auch der polnische LKW-Fahrer erschossen worden, bestätigte Pressesprecherin Frauke Köhler.
Nach all dem, was wir zusammengetragen haben, gehen wir davon aus, dass Anis Amri den Anschlag begangen hat. Das, was wir uns jetzt noch fragen, ist, ob ihm jemand möglicherweise dabei geholfen hat. Dem gehen wir jetzt nach.
Es gibt jedenfalls noch viele offene Fragen, die geklärt werden müssen. So ist nach wie vor unklar, woher Amri die Tatwaffe hatte. Noch nicht geklärt ist ebenfalls, wo er sich am Tag nach dem Anschlag aufhielt. Es gibt Hinweise darauf, dass er in Nordrhein-Westfalen war, bevor er über Holland und Frankreich nach Italien flüchtete. Dies muss noch weiter untersucht werden.
Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind die Sicherheitslage und auch mögliche Konsequenzen für die Sicherheitsstrukturen in Deutschland weiter die bestimmenden Themen. Bundesinnenminister de Maizière hatte bereits Pläne zu einer grundlegenden Reform der Sicherheitsbehörden angekündigt und will deren Arbeit bündeln. Heute erhielt er dazu die Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aus Berlin informiert Jörg Seiselberg.
Die Rückendeckung von Angela Merkel lässt nicht zu wünschen übrig. Zum Sicherheitskonzept de Maizières ließ Vizeregierungssprecher Georg Streiter die zahlreichen Kritiker wissen.
Grundsätzlich unterstützt die Bundeskanzlerin, also Bundesinnenminister de Maizière, ausdrücklich.
Die Vorschläge des Bundesinnenministers, die Sicherheitskräfte in Deutschland besser zu koordinieren und stärker zu zentralisieren, seien nach Ansicht der Bundeskanzlerin, so Streiter, ein wichtiger Beitrag in einer Situation, die jeder im Land als schwierig empfinde.
Wir leben in einer Zeit neuer Herausforderungen, und da ist die Hauptfrage, was die angemessenen Antworten auf diese Herausforderungen sind, und weniger die Frage, ob organisatorische Veränderungen einem angenehm oder unangenehm sind. Also erstmal alles rundweg ablehnen und ausschließen kann nicht der richtige Weg sein.
Eine klare Ansage der Kanzlerin aus dem Mund ihres Sprechers. Eine Ansage, die sich auch gegen die Proteste von diversen Parteifreunden aus den Ländern richtet. Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU hatte noch am Morgen de Maizière scharf attackiert.
Eine Debatte über die Frage, ob der Bund Zuständigkeiten und Kompetenzen erhält, für die im Moment die Länder die Verantwortung tragen, die halte ich schlicht und ergreifend für überflüssig und bringt am Ende keinen Mehr an Sicherheit.
De Maizière schlägt unter anderem vor, der Bundespolizei bei der Verfolgung von Straftätern mehr Kompetenzen zu geben und die Kleinstaaterei beim Geheimdienst zu beenden. Konkret will der Bundesinnenminister die Landesämter für Verfassungsschutz auflösen. Der Inlandsgeheimdienst soll zentral beim Bundesverfassungsschutz zusammengefasst werden. Das Ziel: Zwischen den Ländern und dem Bund sollen keine sicherheitsrelevanten Informationen mehr verloren gehen. Hessens Innenminister Beuth räumt im ARD/ZDF-Morgenmagazin zwar ein, dass die Zusammenarbeit zwischen den Ländern und dem Bund an einigen Stellen zu verbessern sei, aber
ich sage, wir haben einen starken Staat und vor allen Dingen liegt das daran, dass wir die Kompetenzen in unserem Land so verteilt haben, wie das im Moment der Fall ist.
Die Sicherheitsstruktur in Deutschland habe sich bewährt, so Beuth, und daher solle sie auch so bleiben. Der islamistische Terror bedrohe die Sicherheit hierzulande, sagt Unionsfraktionschef Kauder. Daher sei es richtig, wenn der Innenminister jetzt über die Sicherheitsarchitektur nachdenke. Auch der Bund deutscher Kriminalbeamter stellt sich auf die Seite de Maizières. Die Informationswege in der Terrorbekämpfung müssten endlich verbindlich sein, so BDK-Chef Schulz. Die Bewertung müsse von einer Bundesbehörde vorgenommen werden und nicht in 16 Ländern.
Die Sicherheit und die Flüchtlingspolitik sind die Top-Themen bei der CSU-Klausurtagung im Kloster Seeon. Eine aktuelle Wahlumfrage bestärkt CSU-Chef Horst Seehofer in seinem Kurs, an Flüchtlingsobergrenzen festzuhalten. Deutlich wurde er auch, was er von Plänen einer Reform der Verfassungsschutzämter oder gar deren Abschaffung auf Landesebene hält. Nikolaus Neumeier berichtet.
Termingerecht zum Auftakt der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten ist eine Umfrage erschienen, die der CSU, würde jetzt schon ein neuer Bundestag gewählt, 46% bescheinigt. Seehofer bucht das als Bestätigung ab. Sein Kurs in der Flüchtlingspolitik hat der CSU offensichtlich nicht geschadet. Es ist auch eine Retourkutsche des CSU-Chefs an seine Kritiker in der CDU, die er namentlich aufzählt.
Wir brauchen uns nicht gegenseitig belehren. Die CSU ist die erfolgreichste Partei, die wir in Deutschland haben, über 60 Jahre. Und der Freistaat Bayern steht am besten da von allen Bundesländern.
Und so ist es auch folgerichtig, dass Seehofer nicht mehr an ein erneutes, tiefgreifendes Zerwürfnis mit der CDU und Angela Merkel glaubt. Eigentlich gibt es kaum mehr Streitpunkte, bescheinigt er während seiner Pressekonferenz. Aber natürlich bleibt ein Thema auf dem Tisch, der Streit um die Obergrenze beim Zuzug von Flüchtlingen. Die CSU meint es hier ernst. Parteichef Seehofer und die Vorsitzende der Bundestagsgruppe, Gerda Hasselfeld, erklären das demonstrativ.
Diese Aussage soll zum Ausdruck bringen, dass wir es mit dieser Forderung sehr ernst nehmen.
Ich will mich da anschließen. Auch für mich ist dieses Thema und die Zielsetzung sehr ernst gemeint.
Bei der Obergrenze ist sich die CSU einig. Das ist die Stimmung, die im Kloster Seeon vermittelt wird. Und das sagen auch Abgeordnete wie der Sicherheitsexperte Stefan Mayer.
Es ist die einhellige und uneingeschränkte Auffassung in der CSU, dass wir mit einer Obergrenze oder einem Kontingent klar zum Ausdruck bringen müssen, dass die Zuwanderung nach Deutschland begrenzt wird, ernsthaft begrenzt wird, dass sich die Vorkommnisse des Jahres 2015 nicht wiederholen können.
Ziemlich geschlossen ist auch die Ablehnung der Vorschläge, die Bundesinnenminister de Maizière gerade auf den Tisch gelegt hat. Mehr Kompetenzen für den Bund, eine Art deutsches FBI. Mit der CSU ist das nicht machbar, zumindest nicht jetzt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Sicherheitsarchitektur in Deutschland gut ist, dass unsere Sicherheitsbehörden auch gut aufgestellt sind. Es gibt an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf, insbesondere im Bereich der Gefahren aus dem Internet in Sachen Cybercrime. Aber ich halte es für verfehlt, zum jetzigen Zeitpunkt sich in Kompetenzstreitigkeiten zu ergehen.
Und so kommt zur Berliner Forderung, die Landesämter für Verfassungsschutz abzuschaffen, eine eindeutige Absage.
Ich kann Ihnen nur sagen, eine Auflösung des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz wird niemals kommen,
sagte CSU-Chef Seehofer beim Auftakt der Klausurtagung im Kloster Seeon. Wie die Sicherheits- und Flüchtlingsdebatte das Klima in der Union beeinflusst, ist nun auch Thema des Kommentars von Anna Engelke.
Es bleibt schwierig zwischen CDU und CSU, genauer gesagt zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel. Das ist die Botschaft des ersten Tages der CSU-Klausur im bayerischen Kloster Seeon. Zwar hat sich die Gastgeberin und Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Gerda Hasselfeld vor Beginn der Klausur alle Mühe gegeben, um Rot-Rot-Grün als eigentlichen politischen Gegner zu präsentieren. Aber an Tag 1 der Klausur drehte sich doch alles wieder um die Frage, wie hält es die CSU mit der großen Schwester CDU? Können sie sich zusammenraufen? Werden sich die Parteispitzen Anfang Februar zu ihrem geplanten Versöhnungsgipfel in München treffen? Horst Seehofer hätte heute für Klarheit sorgen und die Frage mit einem schlichten Ja abräumen können. Aber das wollte der CSU-Chef nicht. Es ist offensichtlich, der hartnäckige Horst will die Angela in die Knie zwingen. Die Kanzlerin und ihre CDU müssen in der Frage der Obergrenze klein beigeben. Darunter macht es Seehofer nicht. Auch wenn der CSU-Chef heute vor den Journalisten in Seeon treuherzig betonte, sein Motto für dieses Jahr sei, dazu beizutragen, dass das polarisierte und gespaltene Land wieder zusammenwächst. Zumindest bei CDU und CSU dürfte es mit dem Zusammenwachsen knifflig werden. Bestärkt sieht sich der bayerische Ministerpräsident von einer neuen Umfrage, wonach 56% der CSU-Wähler in Bayern sagen, die CSU solle nach der Bundestagswahl in die Opposition gehen, wenn die Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr nicht im nächsten Koalitionsvertrag steht. Wie ein gesichtswahrender Kompromiss für CDU und CSU in Sachen Obergrenze aussehen kann, das ist offen. Der Vorstoß von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, die Landesverfassungsschutzämter zugunsten einer Bundesverwaltung abzuschaffen, hat die Stimmung von Horst Seehofer zusätzlich verdüstert. Die Auflösung des Bayerischen Verfassungsamtes wird niemals kommen, knurrte der CSU-Chef heute nur. Dabei könnte es für die Union so einfach sein. Denn es ist ja richtig, CDU und CSU stimmen in den meisten Punkten der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik überein. Nach mehr als 12-monatigem Wiederholen des Wortes Obergrenze weiß jeder in Deutschland, der nicht unter einem Stein gelegen hat, dass Horst Seehofer in Sachen Flüchtlinge ein harter Hund ist. Also könnten sich Angela Merkel und der bayerische Ministerpräsident eigentlich die Arbeit im Bundestagswahlkampf teilen. Die Kanzlerin für die geneigten Wähler in der Mitte und der CSU-Chef als Angebot für diejenigen, die es gerne konservativer haben. Dafür braucht es keine Obergrenze im Koalitionsvertrag. Horst Seehofer zahlt für sein stures Festhalten an der Obergrenze bereits jetzt einen Preis. Einer anderen Umfrage zufolge vertrauen nämlich CSU-Wähler derzeit Angela Merkel mehr als dem CSU-Chef.
Anna Engelke kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zeit, es ist 18.43 Uhr, 17 Minuten vor 7. Ein 20-jähriger Syrer steht seit heute wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung und wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz in Berlin vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, potenzielle Anschlagsziele in der Hauptstadt ausgekundschaftet zu haben. Den ersten Prozesstag beobachtete Ulf Morling.
Polizisten sitzen im Hochsicherheitssaal. Der 20-jährige Angeklagte ist hinter Panzerglas kaum zu sehen. Die Bundesanwaltschaft ist überzeugt, dass der Syrer ein IS-Mitglied ist und bereits als 16-Jähriger in Syrien mit der Kalaschnikow für den IS kämpfte. Justizsprecherin Lisa Jani.
Er soll dann im August 2015 nach Deutschland gekommen sein als Flüchtling und soll hier potenzielle Anschlagsziele für den IS ausgekundschaftet haben. Unter anderem das Brandenburger Tor, die Gegend um den Reichstag und den Alexanderplatz.
Wie viele Menschen sind am Reichstag in Berlin unterwegs? Wie viele Reisebusse stehen dort? Mit seinem Smartphone soll er alle Informationen an den IS nach Syrien weitergegeben haben. Als Asylsuchender hielt sich der Angeklagte in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Berlin auf. Zuletzt gemeldet war er in Bayern, bezog aber Sozialleistungen im brandenburgischen Bad Belzig, wo er auch festgenommen wurde. Zum Prozessauftakt heute erklärte der Angeklagte, dass er schweigen werde zu den Tatvorwürfen. Seine Verteidiger stellten die ersten Beweisanträge. So habe der Angeklagte nicht beim IS gekämpft, sondern bei der Freien Syrischen Armee. Das sei nicht strafbar. Bisher sind 16 Prozesstage bis Ende März vorgesehen.
Der türkische Präsident Erdogan hat sich nach dem Angriff auf einen Nachtclub in Istanbul heute erstmals öffentlich geäußert. Er sagte, Ziel des Anschlags sei es gewesen, die Bevölkerung zu spalten. Darauf werde man nicht hereinfallen. Inzwischen ist offenbar die Identität des Täters geklärt, der in der Silvesternacht in einem Nachtclub 39 Menschen erschoss. Nach ihm wird weiter gefahndet. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Erdogan widersprach der Ansicht vieler Türken, dass sich der Anschlag auf die Nobel-Diskothek gegen einen westlichen Lebensstil gerichtet habe. Das sei seiner Meinung nach nicht der Fall.
Man darf den Anschlag nicht gleich auf den Lebensstil anderer beziehen. Es geht den Terroristen darum, den politischen Willen in unserem Land zu brechen und unser Land zu spalten.
Darauf werde die Türkei aber nicht hereinfallen. Erdogan sagte bei seinem regelmäßigen Treffen mit Ortsvorstehern in Ankara, als Staatspräsident aller 79 Millionen Bürger sei er dazu verpflichtet, die Rechte und Freiheiten jedes Einzelnen zu schützen. Damit reagierte Erdogan offenbar auch auf eine Erklärung der staatlichen Religionsbehörde vor dem Angriff auf den Nachtclub. Darin hieß es, Neujahrsfeierlichkeiten entsprechen nicht den muslimischen Werten. Später verurteilte die Behörde den Angriff, bei dem 39 Menschen getötet wurden. Kritiker werfen Erdogan vor, sich selbst in den Lebensstil seiner Bürger einzumischen, indem er etwa Frauen empfahl, mindestens 3 Kinder zu gebären. Das wies er heute von sich.
Wie jeder Bürger habe auch ich von Zeit zu Zeit einige mir widerstrebende Erscheinungen oder Äußerungen kritisiert. Ich tat dies im Rahmen meines persönlichen Rechts auf Meinungsäußerung. Doch niemals ging es mir darum, von Amts wegen Eingriffe in den Lebensstil anderer vorzunehmen.
Erdogan hatte sich heute erstmals nach dem Anschlag auf das Rainer öffentlich geäußert. Direkt nach dem Anschlag gab es nur eine schriftliche Erklärung. Zu dem Anschlag hatte sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt. Der Täter wurde noch nicht gefasst.
Ein Militärgericht in Tel Aviv verurteilte heute einen israelischen Soldaten wegen Totschlags. Er hatte im vergangenen Frühjahr einen bereits wehrlos am Boden liegenden palästinensischen Attentäter gezielt mit einem Kopfschuss getötet. Ein Fall, der landesweit zu heftigen Diskussionen geführt hat. Thorsten Teichmann berichtet.
Verteidigungsminister Lieberman hatte nach den Schüssen auf den palästinensischen Attentäter in Hebron im März 2016 die Regierung noch vor sich hergetrieben. Er warf der Regierung vor, Elor Azariah im Stich gelassen zu haben. Als Minister für Verteidigung bemüht sich Lieberman um Zurückhaltung. Als erstes möchte ich allen etwas sagen, sowohl denjenigen, denen das Urteil gefällt, als auch denjenigen, denen wie mir das Urteil sehr viel weniger gefällt. Wir alle müssen das Gerichtsurteil achten. Wichtig ist, dass trotz des schweren Urteils das Verteidigungsministerium der Familie des Soldaten behilflich sein wird. Ein Militärgericht in Tel Aviv hatte den israelischen Soldaten Elor Azariah wegen Totschlags verurteilt. Er hatte Ende März 2016 einen palästinensischen Attentäter mit einem Kopfschuss in Hebron im von Israel besetzten Westjordanland getötet. Der Palästinenser lag zu dem Zeitpunkt bereits bewegungsunfähig am Boden. Jetzt kommt Liebermanns Aufruf zu spät. Schon wetteifern Israels Bildungsminister Bennett und Kulturministerin Regev, wer zuerst einen Antrag auf Begnadigung für den verurteilten Soldaten stellt. Ich werde mit Sicherheit eine Begnadigung fordern. Hier wurde ein Soldat zurückgelassen. Das alles übermittelt an unsere Soldaten die falsche Botschaft, nämlich sich nicht für eine Kampfeinheit zu verpflichten. Denn in komplizierten Situationen, und Soldaten befinden sich in komplizierten Situationen, können sie keine Schritte machen. Denn wenn sie sich bewegen, werden sie gleich in ein Kriminalverfahren gezogen. Mit Verschwörungstheorien reagieren die Anhänger des verurteilten Soldaten. Dabei hatte die Richterin die Verteidiger des Soldaten deutlich kritisiert. Der Angeklagte hatte sich im Prozess in verschiedene Versionen des Tathergangs verstrickt. Das Militärgericht kritisierte scharf das Verhalten und irreführende Aussagen israelischer Siedler und stufte Expertenaussagen ehemaliger Armeegeneräle zugunsten von Azariah als bedauerlich und schlecht informiert ein. Die Kritik des arabischen Abgeordneten Ahmed Tibi zielt dagegen auf etwas anderes. Er glaubt nicht, dass der Fall Azariah eine Ausnahme ist. Das Militär handelt, weil es authentische Videoaufnahmen von der Tat gibt. Der Versuch, dieses Verfahren als eine Regel der Armee gegen alle Ausnahmen darzustellen, in denen etliche Soldaten auf Palästinenser geschossen haben, ist lächerlich. Das Urteil hat auch nicht für Gerechtigkeit gesorgt, denn der ausgezeichneten Beschreibung der Richterin nachzuschließen, handelt es sich nicht um Totschlag, sondern um Mord. Die Anklage auf Mord hatte die Staatsanwaltschaft aber schon kurz nach der Tat im März 2016 fallen gelassen, wohl mit Rücksicht auf die Stellung der Soldaten in der israelischen Gesellschaft.
Nur jedes dritte neue Medikament hat nach einer Auswertung der gesetzlichen Krankenversicherung einen Zusatznutzen im Vergleich zu herkömmlichen Therapien. Meist sind die neuen Medikamente teurer, aber für Patienten ohne Nutzen. Einzelheiten von Birgit Schmeitzner.
Dem Bericht der Funke Mediengruppe zufolge geht es um insgesamt 129 Medikamente. Von diesen Präparaten haben den gesetzlichen Krankenkassen zufolge 44, also etwa ein Drittel, einen klar nachweisbaren zusätzlichen Nutzen für die Patienten. Ein weiteres Drittel habe aber im Vergleich zu bekannten Therapien keinerlei Mehrwert ergeben. Die Nutzenbewertung ist Teil der Arzneimittelreform von 2011. Hier soll der Grundsatz gelten, nur wenn ein neues Medikament wirklich mehr bringt, darf es auch mehr kosten als ein gängiges Medikament, das bereits auf dem Markt ist. Ziel der Reform war es, die Ausgaben für Medikamente zu begrenzen. Doch das Ausmaß der Einsparungen scheint geringer zu sein als erhofft. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, dass die gesetzlichen Krankenkassen in den vergangenen 5 Jahren rund 2,5 Milliarden Euro gespart haben. Weit weniger als die ursprünglich veranschlagten 2 Milliarden Euro pro Jahr.
Arbeitsministerin Andrea Nahles will die Axt anlegen an althergebrachte Gewohnheiten bei der Arbeitszeit, insbesondere auch ein Recht auf befristete Teilzeitarbeit einführen. Doch schon ihr Gesetzentwurf stößt auf heftige Gegenwehr, wie Sabine Müller berichtet.
Wenn Arbeitsministerin Andrea Nahles vor dem richtigen Publikum spricht, dann gibt's tosenden Applaus, wenn sie ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit fordert.
Ich lege das Gesetz vor zur Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, damit Frauen endlich aus der Teilzeitfalle rauskommen.
Wie hier beim Kongress der SPD-Jugend Ende November. Aber die Details des Gesetzentwurfs, die jetzt bekannt geworden sind, sorgen nicht bei allen für Begeisterung, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Der Arbeitsmarktexpertin der Linkspartei Sabine Zimmermann gehen die Pläne der SPD-Ministerin nicht weit genug.
Weil sie natürlich nur die Unternehmen mit einbezieht, die mehr als 15 Beschäftigte haben. Und damit fallen natürlich viele Beschäftigte aus dieser Neuregelung heraus.
Die Pläne gehen zu weit, sagen dagegen Arbeitgebervertreter und beklagen eine Überdosis an Bürokratie. BDR-Chef Steffen Kampeter kritisiert außerdem, Nahles greife in das Recht des Arbeitgebers ein, Arbeitszeiten und Arbeitsdauer in seinem Betrieb zu bestimmen. Und das steht im Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Alle Beschäftigten, die länger als 6 Monate in einer Firma mit mindestens 15 Angestellten arbeiten, sollen das Recht haben, für einen gewissen Zeitraum Teilzeit anzumelden. Sie müssten das 3 Monate im Voraus tun, Gründe für den Wunsch müssten nicht genannt werden. Ministerin Nahles selbst wollte heute nicht vor die Mikrofone treten. Stattdessen erklärte ihr Sprecher Christian Westhoff, worum es ihr geht. Von den mehr als 10 Millionen Menschen, die in Deutschland Teilzeit arbeiten, die meisten übrigens Frauen, wollten viele gerne aufstocken, könnten das aber nicht.
Das darf nicht so bleiben, denn die fehlen zum Teil auch einfach als Fachkräfte. Da liegt viel ungenutztes Potenzial brach.
Der Koalitionspartner meldet allerdings Nachbesserungsbedarf an. Der Arbeitsmarktexperte der Unionsfraktion Karl Schieverling sagt zwar, der Gesetzentwurf der Ministerin sei nah dran an dem, was im Koalitionsvertrag stehe. Aber Schieverling hält es unter anderem für problematisch, dass der Rechtsanspruch auf Vollzeitrückkehr in Betrieben ab 15 Mitarbeitern gelten soll. Viele kleine Betriebe könnten das gar nicht leisten. Rückendeckung bekommt Nahles von den Gewerkschaften und sie kann jede Unterstützung brauchen. Es bleibt aber ihr Ziel, die Pläne auf jeden Fall noch vor der Bundestagswahl im nächsten Herbst umzusetzen. Unionsmann Schieverling sagt dazu, ich bin mir da nicht so sicher, dass wir das hinkriegen.
Zittern vor der Sturmflut und bibbern vor eises Kälte. Die Menschen in Deutschland erleben an vielen Orten einen ziemlich ungemütlichen Kälteeinbruch. Sturmtief Axel brachte Schnee und Minusgrade. Und an der Ostseeküste bereitet man sich für die kommende Nacht auf die vielleicht schwerste Sturmflut seit 10 Jahren vor. Tim Radke informiert.
Tagelang hat der Wind von Westen das Wasser in die Ostsee gedrückt. Noch am Vormittag fegte er mit Orkanstärke 12 über Sylt, sorgte so für weiteren Wassernachschub in der Ostsee. Durch den permanenten Wind kann das Wasser dort auch nicht ablaufen. Dadurch kann es nach Angaben von NDR-Wetterexperte Sebastian Wache zu der Sturmflut kommen.
Da wird es dann so sein, dass dieser Nordwestwind jetzt aktuell das Wasser eben Richtung Baltikum drückt. Wenn der Wind dann aber heute Nacht rapide nachlässt, schwappt das ganze Wasser zurück und dann kommt es eben nochmal wieder an der Ostseeküste an und sorgt dann eben auch für eine Sturmflut mit 1,50, 1,60, vielleicht sogar 1,70 über dem mittleren Hochwasser.
Die Pegelstände sind in den vergangenen Stunden schon gestiegen. Die große Welle wird in der Nacht erwartet. Sebastian Wache geht davon aus, dass sie zunächst die Küste von Mecklenburg-Vorpommern erreichen wird. Und da vor allem ein Nadelöhr.
Das wird dann der Greifswalder Bodden sein, also zwischen Usedom und Rügen, wo sich dann auch wieder recht viel Wasser ansammeln kann, was links, rechts schwer wegschwappen kann, schwer auslaufen kann. Und dementsprechend wird es da dann dort der Schwerpunkt dann werden. Aber grundsätzlich ist die Mecklenburg-Vorpommernerische Küste insgesamt allumfassend eigentlich schwer betroffen.
Und dort laufen die Sicherheitsvorkehrungen bereits seit Stunden oder sind schon abgeschlossen. 30.000 Sandsäcke stehen etwa auf der Insel Pöhl bereit. Häuser in Hafenlage in Rostock oder Wismar wurden mit Schutzwänden gesichert. In Greifswald ist ein Sperrwerk geschlossen worden. Gegen Mitternacht, so die aktuellen Berechnungen der Experten, wird die Sturmflut dann Schleswig-Holstein erreichen. Besonders betroffen sind hier wahrscheinlich die Gebiete rund um Lübeck und Flensburg. Die Lübecker Feuerwehr ist auf jeden Fall vorbereitet. Nach Angaben eines Sprechers wird nach einem Hochwasseralarmplan gearbeitet. Alle halbe Stunde wird der Wasserpegel kontrolliert und danach entschieden, ob Straßen geräumt und gesperrt werden müssen. Die 22 freiwilligen Feuerwehren und das Technische Hilfswerk sind ebenfalls informiert und bereit. Einsatzleiter Lutz Hebel sieht der Nacht allerdings insgesamt gelassen entgegen.
Was natürlich nicht auszuschließen ist, dass es in irgendwelchen Kellern noch zum Ausfließen irgendwelcher Flüssigkeiten kommt, Erdöltanks oder wertvolle Gegenstände, die zu bergen sind. Wir rechnen aber eigentlich bei den jetzigen Prognosen nicht damit, dass wir also die ganze Nacht Sandsäcke schleppen und mit 1000 Autos mit Blaulicht durch die Stadt rasen.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen laufen auch in dem kleinen Ort Heiligenhafen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Heiligenhafen war vor 10 Jahren von der letzten Sturmflut besonders betroffen. Seitdem sind dort umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt worden, sagt Bürgermeister Heiko Müller.
Das Bauamt kontrolliert alles im Moment gerade und wir werden ab 21 Uhr einen Krisenstab im Feuerwehrhaus einrichten und werden die ganze Nacht über mit verschiedenen Personen an verschiedenen Punkten kontrollieren, ob alles, was wir gebaut haben, auch hält und nichts irgendwo eine Schwachstelle aufweisen kann.
Für den Fall der Fälle stehen in Heiligenhafen auf jeden Fall tonnenschwere Sandsäcke, sogenannte Big Packs, bereit, so wie in vielen Orten an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.
Ein Video aus Saudi-Arabien sorgt für Furore. Saudische Frauen tanzen darin für ihre Rechte, das Autofahren oder Sport zu treiben beispielsweise. Produziert von einem saudischen Künstler, der schon häufiger mit solchen Musikvideos von sich reden machte. Zu sehen ist das neue Werk auf YouTube.
Es ist einer der neuen Hits auf YouTube, das Musikvideo Hawagiz aus Saudi-Arabien. Frauen singen und tanzen in der Öffentlichkeit unter ihren Niqabs und Abayas, also Gesichtsschleiern und langen schwarzen Gewändern, tragen sie bunte, fröhliche Kleider. Sie skaten, fahren Roller, spielen Basketball und tanzen buchstäblich über Tische und Bänke. Mögen alle Männer ausgelöscht werden, singen die Frauenrechtlerinnen, sie machen uns psychisch krank. Damit spielt das Video auf die vielen Verbote an, die für Frauen in Saudi-Arabien gelten. Sie dürfen beispielsweise nicht ohne männliche Begleitung das Haus verlassen, dürfen kein Auto fahren und nicht alleine verreisen. Das Video beginnt mit einem Auto. Mehrere Frauen quetschen sich auf die Rückbank, während am Steuer ein kleiner Junge Platz nimmt. Eine Anspielung darauf, dass selbst kleine Jungs in Saudi-Arabien mehr Rechte haben als erwachsene Frauen. Diese brechen im Video aus, fangen an zu tanzen, fahren Autoscooter auf einer Kirmes und kegeln, sehr zur Empörung einiger saudischer Männer, die im Musikclip mit erhobenem Zeigefinger die Szenen verfolgen. Das Video wurde einen Tag vor Heiligabend hochgeladen und hat mittlerweile mehr als 2,3 Millionen Klicks auf YouTube. Internationale Medien berichten über den Tabubruch. Dahinter steckt ein saudischer Künstler, Kurzfilmemacher und Videoproduzent Majed Alaissa. Er hat bereits in der Vergangenheit mit gesellschaftskritischen Videos von sich reden gemacht. Seine letzten Musikvideos hatten bis zu 38 Millionen Klicks. Alaissa ist dafür bekannt, dass er traditionelle Musik und Dichtung mit modernen Klängen zusammenbringt, auch im zweiten Teil des aktuellsten Videos. Mein Glück ist seltsam, singt eine Frau melancholisch im beduinischen Dialekt. Mein Geliebter, eine Wundertüte. Ob das eine Anspielung auf die Verheiratungspraktiken in Saudi-Arabien sein könnte, bleibt offen. Auch die Politik kommt ins Spiel. Eine Karikatur des designierten neuen US-Präsidenten Trump taucht auf. Dazu singen die Frauen: Die Männer tun so, als seien sie klug, aber sie sind vom Teufel bewohnt. Harte Worte der Frauenrechtsaktivisten. Reaktionen der saudischen Behörden sind noch nicht bekannt. Vielleicht, weil die saudische Moralpolizei zunächst noch mit einem anderen YouTube-Video beschäftigt ist. Mehrere junge Frauen wurden gerade verhaftet, weil auf einem Privatvideo aus Jeddah, eingestellt auf YouTube, zu sehen ist, wie sie zusammen mit gleichaltrigen jungen Männern auf einer Party sind und einfach ausgelassen feiern.
Anna Osius berichtete. Und damit endet das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.